Ich grüße Sie euch ganz herzlich. Bedanke mich sehr, dass ich wieder eingeladen wurde, hier zu Ihnen zu sprechen, mit Ihnen gemeinsam nachzudenken über das Wort Gottes. Mein Name ist Klaus Augustin, bin verheiratet, habe inzwischen zwei jugendlich erwachsene Kinder und bin evangelischer Religionslehrer an Gymnasien in Graz. Ich habe mich vorher schon bei unserem Übersetzer entschuldigen müssen. Ich habe diesmal kein ausgefertigtes Manuskript vor mir liegen, sondern einfach Zettel mit ganz vielen Gedanken, die mir so gekommen sind, und habe die einmal versucht zu ordnen. Dementsprechend könnte es sprunghaft werden in den nächsten 15 bis 20 Minuten. Ich hoffe, Sie springen mit mir mit. In diesem Sinn, Herr, bitte ich, segne du jetzt Reden und Hören. Amen. Ich möchte Sie am Anfang provozieren und Ihnen etwas schenken. Ich habe etwas mit und ich bin sicher, Ihr Glaube an mich, der ist entscheidend, Ihr Glaube an mich ist so stark, dass Sie dieses Ding nehmen, es ist Brot und Sie werden abbeißen können davon.
Geben Sie es einfach durch.
Und wer gut genug an mich glaubt, für den ist es Brot und der beißt ab. Und wenn Sie sich die Zähne daran ausbeißen, bin nicht ich daran schuld, sondern Ihr schwacher Glaube. Geben Sie es einfach durch. Try to eat it. Der Glaube des Pastors ist noch zu schwach. Ja. Sie können den Stein gut durchgeben, Sie können ihn auch einfach irgendwo liegen lassen. Behalten Sie ihn, wenn Sie ihn wollen. Lassen Sie sich bitte nicht verwirren. Das, was Sie da haben, ist ein Stein und er bleibt ein Stein und da können Sie noch so fest und gläubig und fromm daran herumdenken. Es wird nichts anderes. Wir können ihn dann hier ablegen, so als glaubensprüfendes Symbol vielleicht. Probieren wir etwas anderes. Ich nenne Ihnen ein Wort und dann überlegen Sie so in Ihren Gedanken, Sie können auch die Augen schließen, welche Bilder kommen Ihnen hoch? Stellen Sie sich vor, was kommt Ihnen als erste Gedanken hoch, wenn ich sage Teufel? Welche Bilder poppen so wie auf dem PC sofort in Ihnen hoch? Teufel. Wie sieht er aus? Ist es dieser typisch boxfüßige rote Kerl mit Schwanz und Hörnern? Der großen Gabel in der Hand, der nach Schwefel stinkt? Ist Ihr Teufelsbild männlich oder weiblich? Trägt der Teufel Prada? Ist es ein schmieriger Anwalt, der alle Tricks kennt, um die Gesetze zu umgehen? Ist es ein skrupelloser Konzernboss, der über Leichen geht, um Profit zu machen? Ein Diktator, der sein Volk unterdrückt und Regimegegner brutal abschlachtet? Eine Person aus der Werbebranche, die Ihnen alles Mögliche, unbedingt notwendig, Wichtige einreden will und aufschwatzt? Eine verführerisch wunderschöne Person, die Sie zu verbotenen Dingen hinreißen möchte? Wie sieht Ihr Bild vom Teufel aus? Woher nehmen Sie diese Bilder? Wurden sie tradiert? Haben Sie die von Ihren Eltern, Großeltern bekommen? Sind das alte Gemälde, die Sie vielleicht aus Museen kennen? Sind es Horrorfilme oder Märchen? Ist es das Stück Jedermann, das in Salzburg immer aufgeführt wird? Wenn ich so nachschaue in mich hinein und überlege, was sind so meine Bilder oder gibt es überhaupt so konkrete Bilder, dann komme ich immer öfter drauf, ich habe da gar kein fixes Bild dieses Teufels. Ich glaube, ich brauche auch gar kein fixes Bild. Denn wenn ich an etwas Teuflisches denke, dann geht es weniger um eine Person, sondern mehr um eine Funktion, die dahinter steht. Eine Funktion, die Begegnung möglich oder unmöglich macht. In diesem Sinne findet der Teufel auch Eingang und Platz in der Bibel. Nirgends in der Bibel erfahren wir, wie der Teufel wirklich aussieht. Wir lesen nur immer, was er macht, welche Funktion er im Leben der Menschen übernimmt oder übernehmen möchte. Und so auch in jenem Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, den ich in die Mitte meiner Überlegungen, meines Nachdenkens stellen möchte. Es ist interessanterweise jene Bibelstelle, die uns heute ökumenisch irgendwie verbindet. Ich habe gesehen, auch in der katholischen Kirche wird am heutigen Sonntag genau dieser Abschnitt gelesen. Ich lese aus dem Matthäusevangelium im 4. Kapitel. Und dort heißt es: Danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus antwortete: In den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Darauf führte der Teufel ihn in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter. Denn in den heiligen Schriften steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Jesus antwortete: In den heiligen Schriften heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Pracht und sagte: Dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus: Weg mit dir, Satan! In den Heiligen Schriften heißt es, vor dem Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder, ihn sollst du anbeten und niemanden sonst. Darauf ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn. Dieser Abschnitt steht direkt nach der Taufe Jesu. Im Kapitel 3 davor wird erzählt, wie Jesus an den Jordan kommt und sich von Johannes taufen lässt. Und die Umstehenden und alle die Stimme hören aus der Höhe: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Und bevor nun Jesus ausgestattet mit dieser Gotteszusage losgeht und zu predigen beginnt und das Reich Gottes verkünden möchte, zieht er sich zurück. 40 Tage und 40 Nächte. Er geht quasi in eine Art Intensivtraining, um das, was er hier verkünden soll, das, was er den Leuten nahebringen soll, noch einmal so auf Herz und Nieren durchzuprüfen. Ist das wirklich das, was die Menschen brauchen? Oder brauchen sie nicht doch etwas anderes? Wenn Jesus mit den Menschen redet, dann ist das nicht eine saloppe Biertischdiskussion, was könnten wir denn schnell ändern damit, sondern dann hat das Hand und Fuß und Auswirkungen. Und das muss vorher abgecheckt werden. Und ich glaube, diese Funktion des Vorher-Abcheckens, die übernimmt sozusagen hier der Teufel in unserer Erzählung. Man erfährt nichts über sein Aussehen. Trotzdem ist er mir wichtig, ja, vielleicht sogar sympathisch. Er scheint zu wissen, worauf es ankommt im Leben. Es geht zuallererst darum, dass Menschen nicht verhungern. Das ist doch naheliegend. Erst kommt das Fressen und dann die Moral, schreibt Bert Brecht in seiner Groschenoper. Denn es ist ein hehres Ziel, das er da verfolgt. Wer aus Steinen Brot machen kann, ist der Retter der Welt. Wer selbst beim Sprung in die Tiefe unverwundbar bleibt, der übersteht alle Angriffe der Welt wie ein Superheld. Und so etwas wünschen wir doch, uns doch in den ganzen Wirrnissen dieser Welt. Ein Held, dem schließlich die ganze Welt zu Füßen liegt. Der uneingeschränkte Entscheidungsgewalt über alles hat und damit das Projekt Erde mit seinen Menschen darauf zum Positiven wenden kann. Das klingt gut. Warum sagen wir nicht Ja dazu? Warum sagt Jesus nicht Ja dazu? Und immerhin, dieser Teufel ist doch nicht irgendeiner, der einfach nach ein paar Bier drauf losdiskutiert. Der ist doch gebildet. Der hat studiert, dieser Teufel. Der kennt die Schrift. Der kann daraus zitieren, der kann argumentieren. Vielleicht ist er sogar ein Theologe. Es ist oft peinlich, wenn man dann draufkommt, dass die Kritiker vieles besser wissen, besser Bescheid wissen als einer selbst, der es ja von Berufswegen tun sollte. Die Funktion des Teufels in dieser Geschichte ist enorm wichtig. Er wird im Original der Diabolos, der Verwirrer, der Durcheinanderwirbler genannt. Er prüft auf seine eigene Weise das Vorhaben Jesu, klopft es ab. Ist das überhaupt standfest? Hält es Schwachstellen aus? Wie ein Controller in einem Betrieb schaut er, wo die Abläufe vielleicht hinken können. Es geht um einen vermeintlichen Riss im Charakter, schreibt die deutsche Philosophin Gerl Falkowitz heute in der Zeitung über diese Bibelstelle. Kurz vor seinen 40 Tagen in der Wüste wird ihm Jesus bestätigt durch diese Zusage. Und dann beginnt er seine Mission. Es geht daran zu überlegen, ob die Ziele auch richtig gesteckt sind, ob die Strategie richtig gewählt ist. Was passiert bei Hindernissen, die auftauchen werden, bei Ablenkungen, bei Verwirrungen? 40 Tage Intensivtraining in der Wüste, die zehren. 40 Tage Fasten, da kann schon etwas passieren in mir. Im Angesicht von Hunger, Ohnmacht, Schwachheit bin ich froh, wenn mir dann jemand eine schnelle Antwort geben kann. Bricht mein Vorhaben zusammen, bin ich zufrieden mit einer schnellen Lösung oder behalte ich mein Ziel, das ich mir gesetzt habe, vor Augen. Mir fällt dazu ein Film ein, den ich jetzt vor 2-3 Tagen gesehen habe, ein kurdischer Film. Sein Titel ist Bekas. Ich habe mir sagen lassen, das ist das kurdische Wort für Waisenkinder. Kurz erzählt, es geht um die Geschichte von zwei kurdischen Buben, der eine 10, der andere 6, die irgendwo im irakischen Teil des Kurdengebiets aufwachsen. Die Eltern sind in den 1990er Jahren in diesem Irakkrieg unter Saddam Hussein ums Leben gekommen und sie verdingen ihr Auskommen durch Schuhputzen. Und eines Tages sehen sie unerlaubterweise in diesem Dorf, in dem sie wohnen, gibt es ein Kino und sie sehen unerlaubterweise Ausschnitte aus einem Superman-Film. Und da erwächst eine Vision. Superman, der wohnt in Amerika. Amerika ist eine ganz große Stadt, irgendwo da weit hinter den Bergen. Dort wohnt Superman, dort wachsen die Häuser bis auf den Mond. Und wenn Superman kommt, der macht nur so mit dem Finger und Mama und Papa werden wieder lebendig. Und dann werdet ihr alle sehen. Und sie beschließen, die zwei Buben, nach Amerika zu gehen. Der Ältere hat irgendwo eine Landkarte gefunden. Es ist nicht weit, nur so viel. Bis morgen am Abend sind wir wieder da. Und dann kommen sie drauf, sie brauchen einen Pass. Und ein Pass kostet viel. Und sie rechnen aus, wie viel zigtausend Schuhe sie da putzen müssen, damit sie einen Pass bekommen. Sie kaufen dann einen Esel, den nennen sie Michael Jackson. Von dem haben sie auch einmal etwas gehört. Und mit diesem Michael Jackson reiten sie los. Diese Richtung, dort ist Amerika. Und sie kommen an eine Grenze und wissen nicht, wie man da drüber kommt. Und es sind unzählige kleine und große Hindernisse. Wie zwei Buben sind, sie streiten sich um irgendetwas wieder, verteufeln sich. Der eine geht wieder ein Stück zurück und dann fallen sie sich doch wieder versöhnend in die Arme, klammern sich unter irgendwelchen LKWs unten dran an die Achse, damit sie über die Grenze kommen, werden in einem Reissack weitergeschmuggelt über die nächste Grenze. Superman. Und mit dem fliegen sie zurück und dann werden sie es allen zeigen. Denn der macht so und dann ist alles anders und allen geht es wieder gut. Sie kommen nicht nach Amerika. Ich will den Film jetzt nicht spoilern, aber dennoch, sie werden Superman finden, aber ganz anders, als sie sich ihnen vorgestellt haben. Mama und Papa werden nicht mehr lebendig. Aber sie finden Superman. Sie finden ihren Held und sie finden das Ziel, das sie sich gesetzt haben. Sie bleiben ihrem Vorhaben treu. Ich habe nachgeschaut, den Film gibt es übrigens auf YouTube, allerdings die Sprache dürfte kurdisch mit irgendwelchen arabischen Untertiteln sein. Auf Deutsch muss man ihn kaufen. Habe ich auch so eine Vision, ein Ziel? Und auch wenn sie noch so irrsinnig ist, Amerika, diese große Stadt da hinten ist ja nicht weit. Habe ich ein Ziel, ein Goal, eine Vision, die ich verfolge? Und was lasst mich davon abbringen? Jesus bleibt seiner Mission treu. Er lässt sich nicht abbringen davon. Auch nicht von nachvollziehbaren und scheinbar logischen Argumenten, die dieser Verwirrer Diabolos da hereinbringt. Jesus hat sich in diesen 40 Tagen vorbereitet. Und was alles dann passiert, das können wir dann nachlesen in der Heiligen Schrift, in den Evangelien, was so seine Mission ist. Diese 40 Tage übernehmen auch wir heute, wenn wir uns 40 Arbeitstage lang auf das große Osterfest vorbereiten. Diese Zeit trägt unterschiedliche Namen. Fastenzeit, österliche Bußzeit, Passionszeit. Eines steht aber immer im Mittelpunkt. Christinnen und Christen, gleich welcher Gemeinschaft, welcher Konfession sie angehören, überprüfen ihre Haltung, ihre Ausrichtung auf dieses eine große Ziel hin, das Osterfest. Das Osterfest erinnert uns an das wichtigste Ereignis für uns christliche Gläubige. Christen feiern die Großtat Gottes Jahr für Jahr und richten sich immer wieder neu darauf aus. Die Zusage, der Tod ist nicht das Letzte in unserem Leben. Auf diesen 40 Tagen, auf diesem Weg hin, auf das Osterfest, kann ich mir nun selbst, können Sie sich, können wir uns alle die Frage stellen, wie gehe ich auf dieses Ziel hin? Was steht meinem Ziel entgegen? Welches Ziel habe ich eigentlich so in meinem Leben? Worauf richte ich mein Leben aus? Das könnte so die Überschrift meiner Gedanken werden, fällt mir gerade ein. Worauf richte ich mein Leben aus? Wie konsequent verfolge ich dieses Ziel? Will ich es oder muss ich es verfolgen, weil die Umstände und die Gesellschaft und ja, die Wirtschaft, oder ist es mein Ziel? Wo laufe ich Gefahr, abgelenkt, verwirrt zu werden, mich zu verirren in den vielen alltäglichen, wichtigen, notwendigen, aber auch unnotwendigen Dingen, die da so tagtäglich auf mich einpurzeln? Wer oder was sind so meine Durcheinanderwirbler in meinem Leben, die mich ständig davon abbringen, mein großes Ziel zu verfolgen? Wer sind so diese großen und kleinen Teufelchen, die meistens keine Person sind, sondern meistens da hinten irgendwo in mir drinnen sitzen? Manche heißen, eigentlich sollte man doch, aber ich muss ja, ich kann halt nicht. Oder wie auch immer. Lasse ich mich von billigen Zaubertricks ablenken, aus Steinen Brot machen? Das kann jeder Jahrmarktzauberer. Wer oder was gibt mir Halt? Diese Frage stelle ich mir am Anfang dieses Weges hin auf Ostern. Wer oder was gibt mir Halt? Diese Frage stelle ich mir persönlich, aber diese Frage kann ich mir auch in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde stellen. Wer oder was gibt mir Halt auf diesem Weg hin zu dem großen Ziel, das da heißt, der Tod ist nicht das Ende des Lebens.